Thema gab, pflanzt am Wasser, Psalm 1. Gerne das nächste Bild. Ja, ihr wisst ja, wir haben in Tansania gelebt, knapp 10 Jahre. Und dort hat man dann so langsam etwas angefangen zu vermissen, nämlich 4 Jahreszeiten. Vielleicht wisst ihr, dass Tansania ein bisschen weniger Jahreszeiten hat, nämlich genau die Hälfte. Es gibt einfach eine Trockenzeit und eine Regenzeit. Und das ist dann auch etwas. Es ist ein bisschen wärmer und ein bisschen kälter, aber immer relativ angenehm warm. Es kann, also dort, wo wir gewohnt haben, in den Bergen auf 1700 Meter, schon mal kühler werden. Aber es ist jetzt nicht so straub. Also es ist nicht so der krasse Wechsel. Außer eben der Übergang zwischen dieser Trockenzeit und der Regenzeit. Die Trockenzeit ist sehr trocken. Also es ist eigentlich 6 Monate, ist einfach kein Regen. Kann mal sein, dass mal ein paar Tröpfchen kommen. Aber das ist dann so ein bisschen wie ganz unerwartet. Und so sieht es ja dann auch aus in dieser Trockenzeit. Das Bild hat Astrid einmal geschossen, meine Frau, wo wir Besucher gehabt haben, die uns besucht haben. Und die sind da über die Felder gelaufen, um an einen Ort zu gehen, wo sie dann uns und Lea, also mich und Lea noch getroffen haben. Das war ein bisschen ein Stück zum Wandern. Genau, eine wunderschöne Gegend, aber von dieser Schönheit sieht man nicht so viel, weil alles ist einfach staubtrocken in dieser Zeit. Wir sehen jetzt hier interessanterweise, Max, gerade noch so ein Blümchen ein bisschen rausscheinen. Jetzt, wenn du zum nächsten Slide gehen könntest, Timo, haben wir da etwas, was etwas anders aussieht. Es ist mega schön und es ist grün. Aber wie ihr seht, habe ich den Titel nicht geändert. Es ist nicht in der Regenzeit das Bild aufgenommen worden, sondern es ist ein paar Minuten später aufgenommen worden. Vielleicht einen Kilometer weiter ist das Bild aufgenommen worden. In der genau gleichen Regenzeit, wo ihr jetzt den Staub gesehen habt, ich will sagen, der Erde, den Dreck, wenn es dann windet, dann sieht man so richtig. Sagen wir mal, ein paar hundert Meter weiter oder einen Kilometer, 2 weiter, sieht es so aus. Wunderbar grün. In der Trockenzeit. Was ist echt da passiert? Es hat Wasser. Die Leute, die da nämlich mehr auf der Seite vom Bear Range, also das ist so eine Bergkette, die wir von uns aus gesehen haben, dort hat es so kleine Flüsschen, Bächle, nicht so viel, aber es lange, dass in der Regenzeit die Leute das Wasser können, kanalisieren und so können brauchen, um ihre Felder zu bestellen, also um die pflegen. Und sehen eine wunderbare Bananenstude, sehen einen Papaya-Baum und rundherum, es ist wirklich grün. Es ist überall Trockenzeit an beiden Orten. Aber am einen Ort ist es hart und staubig und beim anderen ist es fruchtbar. Einfach weil etwas da ist. Es ist nämlich Wasser da. Und wir gehen heute in den Psalm 1 rein, den ich übertitelt habe, pflanzt am Wasser. Das Buch der Psalmen ist ja ein recht happiges Buch mit den 150 Psalmen, die wir haben dürfen. Die meisten von euch wissen auch, dass die 150 aufgeteilt sind in kleinere Bücher. Wobei wir achten uns da eigentlich selten drauf. Aber das Interessante ist, dass viele Gelehrte sagen, dass der Psalm 1 so ein bisschen wie eine Einleitung ist in das ganze Buch. Es ist nicht einfach wie so einfach ein Lied, wo man sonst geht, oh, das tun wir gerade vorne an. Sondern es dient wie zu einer Einleitung zu dem ganzen Buch der Psalmen. Und ich werde den Psalm jetzt mit euch lesen. Wenn du jetzt könntest du weitergehen, Timo, zu dieser Übersicht. Ihr dürft es gerne da mitlesen, das ist die Übersetzung Neues Leben. Oder wenn ihr es in der eigenen Bibel mitlesen wollt, dann fühlt euch frei, was immer euch wöhler ist. Ich lese es mal vor. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn
und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Ganz anders aber ergeht es den gottlosen Menschen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor dem Gericht Gottes bestehen sie nicht und finden keinen Platz unter den Gottesfürchtigen. Über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr, die Wege der Gottlosen aber führen ins Verderben. Wenn ihr sicher gemerkt habt, ist der Psalm relativ einfach einzuteilen oder zu gliedern. Ich tue euch das da nicht präsentieren. Ihr seht es, glaube ich, farblich ein bisschen. Wir haben da eine Zweiteilung. Wir haben einen glücklichen Mensch, also jemanden, der glücklich zu schätzen ist, und einen gottlosen Mensch, wo wie einander gegenübergestellt werden, die zwei Gruppen. Vers 1 bis 3 und 6 redet von dem glücklichen Mensch. Und Vers 1, 4 und, 4 bis, und dann 4 bis 6 von, dem, von der Gottlosen, von dieser Gruppe. Das ist eigentlich noch ein interessanter Gegensatz. Manchmal gibt es ja so, wenn man so Wortspiel macht, Licht und Dunkel, eben Schwarz und Weiß und das Gegenteil von Gottlos. Und ich dachte, das ist noch schwierig, wie würde man denn das sagen, oder? Da wird es jetzt als glücklicher Mensch bezeichnet oder dann auch als gottesfürchtiger Mensch, der Kontrast uns zeigt. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was der glückliche Mensch oder der gottesfürchtige Mensch macht. Und im Vers 1 wird der uns vorgestellt und es wird uns eigentlich zuerst gesagt, was der Mensch eben nicht macht. Was ihn auszeichnet, was er nicht tut. Und dort heisst es, dass er nicht auf den Rat der Gottlosen lässt, sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spötter abgibt. Also wir sehen da die zweite Gruppe, die so ein Gegenspiel ist, also die eine Gruppe, die Gottesfürchtigen und die Gottlosen. Die werden beschrieben in verschiedenen, mit verschiedenen Wörtern, als Gottlose, als Sünder, als Spötter. Und das, was der Gottesfürchtige eben nicht macht, ist, dass er sich nicht lässt von diesen Leuten abfärben. Es ist dreimal heisst, dass er etwas nicht macht. In der Aussprache heisst es eigentlich, dass er nicht geht, nicht steht und nicht sitzt. Also es ist wie eine Steigerung. Oder man kann sie, am Anfang kann es sein, dass man mit jemandem unterwegs ist und es ein bisschen etwas aufnimmt und dann geht man wieder weg und es ist vorbei. Die Steigerung ist dann schon ein bisschen, wenn man stehen bleibt und sich mit jemandem länger Zeit nimmt. Das kann ein bisschen mehr abfärben auf einem. Und schlimmer wird es dann eben, wenn man dann noch dort hin sitzt in den Kreis der Spötter. Also es ist da wie eine Steigerung. Auch von der Gefahr, wenn wir uns prägen von den Menschen, die Gott nicht kennen. In Bezug auf unsere Beziehung zu Gott. Und da spiegelt sich das wieder, was 1. Korinther 15, 33b sagt. Das heisst nämlich, schlechter Umgang verdirbt den besten Charakter. In Vers 2 heisst es jetzt, was er macht. Was tut denn der Mensch machen? Es heißt, er erfreut sich am Gesetz des Herrn oder an Gottes Gesetz. Was ist mit dem gemeint? Zur damaligen Zeit haben wir natürlich die 10 Gebote gekannt, die einige Psalmen gehabt, die 5 Bücher Mose. Aber im generelleren Sinn darf man das auch so verstehen oder ist es auch so zu verstehen, dass einfach die Anweisungen, die Gott uns gibt, dass wir uns an denen erfreuen. Gewisse Übersetzungen sagen ja, er hat Lust am Gesetz des Herrn. Es ist also für mich richtig schwierig, ein bisschen zu verstehen, was das heisst, Lust am Gesetz des Herrn zu haben. Und ich finde da eigentlich geniale Umsetzung, was die Neues Leben Bibel macht. Weil einfach sich an etwas freuen ist ja schön und gut. Aber wir wissen ja auch aus dem Jakobusbrief, dass die Umsetzung auch dazugehört. Und da heisst es, voller Freude tut er den Willen des Herrn. Also das, was die Person macht, er freut sich am Gesetz, an den Anweisungen von Gott und tut das im Leben umsetzen. Und es heisst dann, dass die Person Tag und Nacht über das Wort von Gott nachdenkt. Eine rechte Herausforderung. Man könnte sagen, die Person meditiert über ein Wort von Gott. Ich meine jetzt das nicht mit fernöstlicher Meditation, sondern das Wort im Gebrauch, zum viel darüber nachdenken. Aus der Grundidee aus dem Hebräischen ist es eigentlich so, dass die Person über dem Wort murmelt. Weil die Leute haben ja vielfach, erstens mal sind sie in Gemeinschaft gewesen miteinander, haben entweder laut gelesen, oder wenn jemand wirklich eher allein war, hat er das Gesetz oder die Anweisungen von Gott halblaut vor sich angelesen. Also das Meditieren war so ein Murmeln gewesen, was man gemacht hat, um sich das so richtig zu verinnerlichen. Und manchmal merke ich, dass mir das eigentlich auch noch hilft in der stillen Zeit, wenn ich so vielleicht noch ein bisschen müde bin am Morgen und den Kaffee noch nicht hatte. Und ich merke, ich schweife so ein bisschen ab in meinen Gedanken, dass ich anfange, das Wort Gottes ein bisschen vor mich anzumurmeln. Einfach so halblaut vor mich anzulesen. Ich will ja den Rest vom Haus nicht wecken. Genau. Aber das ist so ein bisschen, dann merke ich jetzt mal, wie sich meine Gedanken fokussieren auf das, was ich lese und nicht auf das, was ich dann am Tag noch alles so erledigen sollte. Genau. Und die Wichtigkeit von dem, über dem Wort von Gott nachsinnen Tag und Nacht, will ich euch zeigen an einem Beispiel von einer ganz berühmten Person in der Bibel. Und zwar wissen wir, dass der Nachfolger von Mose der Josua war. Der Mose hatte eine grosse Aufgabe gehabt und die ist zu Ende gegangen und sein Nachfolger war der Josua. Und er hatte den Auftrag gehabt, das Volk von Gott in das Land hineinzubringen, das ihnen verheißen worden ist. Jetzt könnte man ja meinen, das Wichtigste, was Gott ihm weitergeben will, zum Beginn von seinem Dienst, ist Strategie, oder? Wie gehst du jetzt in das Land? Was machst du mit diesen Leuten alles? Was ist alles? Was ist für eine Taktik? Wo musst du durchgehen? Was passiert, wenn die angreifen und so weiter? Nichts von dem. Die mitlesen, Josua 1, 6 bis 8. Ich werde es euch vorlesen. Was war das Wichtigste, was Gott einem Josua für seine Aufgabe gegeben hat? Für seinen Job, können wir sagen, für sein Alltagsleben, seine riesige Aufgabe. Josua 1, Verse 6 bis 8. Sei stark und mutig, denn du sollst mein Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Dann nur, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Wir sind ja in einer Gesellschaft, wo wir geschaffen sind. Man muss leisten, muss ahnen, muss bügeln, oder? Sonst kommt da nichts raus. Aber Gott sagt, hey, hallo, jetzt mal ruhig. Konzentrier dich auf mich, auf meine Anweisungen, die ich dir gebe. Alles andere kommt dazu. Also nicht Kampfstrategie, nicht wie er das Land einnehmen soll, sondern sag du in einer engen Beziehung zu mir, deinem Gott, und ich werde dir alles andere zeigen. Jetzt kommt da ein Vergleich im Psalm 1. Eine wunderbare Sache. Ich bin zwar kein Baumforscher, aber ein bisschen etwas verstehen, ich glaube. Wir haben ja da die wunderbaren Bäume gesehen, die Bananenstuden und den Papayabaum. Es ist also, der Mensch, der mit Gott lebt, wird verglichen mit einem Baum. Und der Baum, wo ist der Pflanz, der ist nämlich am Flussufer oder in der Nähe vom Wasser, ist der verwurzelt. Also hat seine Wurzeln tief aber in die Erde, wo genug Feuchtigkeit ist, wo eben von dem Bach, von dem Fluss kommt. Er bringt Frucht zu seiner Zeit, der Baum. Also immer wieder, wenn es Saison ist, kommt da Frucht. Seine Blätter sind grün. Also er kann stark und gesund auch eine Dürrezeit überstehen. Wie ihr gesehen habt, die Bäume in Tansania, ich finde es faszinierend, in der grössten Trockenzeit, aber wenn Wasser da ist, wo von unten kommt, dann strahlt alles in schönstem Grün. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man das so will nehmen, so eins zu eins von uns übertragen, weil wir wissen ja, dass wir auch als Gläubige, als Menschen, die Gott dienen, dass uns nicht immer alles genau so gelingt. Aber die Frage ist, sind wir noch im Bild vom Baum oder wieder im Bild von uns, oder eben nicht mehr im Bild, gehen wir zu uns selber. Was wir sicher daraus nehmen können, sei es im Bild gesprochen, vom Baum oder von unserem Leben, wenn der Baum verwurzelt ist, bringt er Frucht. Und wenn wir verwurzelt und gegründet sind in Gott, dürfen wir ein Leben Leben zur Ehre von Gott, wo Frucht bringt. Wenn wir jetzt die zweite Gruppe miteinander anschauen, ist es eigentlich noch interessant. Der gottlose Mensch, der bewusst ohne Gott ist, aber gottlos, es wird nicht beschrieben, was er tut oder was er nicht tut, sondern einfach, was er ist. Im Vers 4. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Ich denke, ich weiß nicht, ob alle noch wissen, was Spreu ist heutzutage. Wir haben ja mit dem eigentlich nicht so viel zu tun. Wir können in den Laden gehen und das Getreide posten oder den Reis posten oder weiß ich was. Aber das Tansania ist eigentlich noch sehr interessant, wenn man die Leute sieht, also gerade in dieser Region, wo ich auch mit den Leuten von der Sangu-Sprache gearbeitet habe. Dort wird Reis angepflanzt, das ist ja, sagen wir mal, auch so ein Getreide, wie wir es da kennen, einfach Weizen oder anders, wo so eine kleine Hülse drum hat, oder? Und wenn das geerntet wird, dann sieht man dort auch die Leute. Ich weiß, dass die mit so Schlägeln draufhauen, mit Stöcken und so weiter und so fort. Und nachher wird der Reis wird genommen in so einem flachen Teller aus Stroh und dann wird einfach so langsam abgeklärt auf einen Ort, vielleicht auf ein Tuch oder so, wo man es dann will haben, wird so abgeklärt, wenn Wind ist, oder? Und nachher geht der Reis alles auf das Tuch haben und Spreu. Der Abfall, das ist alles das, was einfach weggewindet wird. Also, der Gottlose oder Gott vergleicht den Gottlose mit Spreu. In seinen Augen ist die Spreu wertlos, sie ist Licht, sie ist Abfall, sie wird weggeblasen. Teilweise ist sie auch gesammelt worden und verbrannt worden. Im Vers 5 heißt es, und er besteht nicht im Gericht Gottes. Also der Mensch, der gottlose Mensch, der bewusst ohne Gott lebt, findet keinen Platz bei den Glücklichen. Sein Weg geht ins Verderben. Und das ist der Blickwinkel von Gott. Das ist Gottes Sicht. Manchmal erleben wir sie auch ein bisschen anders. Und so ist es dem Asaf auch gegangen im Psalm 73. Der Psalm 73, dort hat ja der Asaf das Lied geschrieben und hat sich ein bisschen gewundert, oder? Jetzt haben wir ja gehört, ja, eben der Gottlose ist wie Spreu, der Gottesfürchtige ist wie ein grüner Baum und so weiter. Und er sagt einfach, hey, wenn ich den Gottlosen anschaue und sehe, wie gut es denen geht, Herr, ich checke das nicht. Also wie passt das zusammen? Und der Asaf schaut, überlegt, wie kann man das zusammenbringen, dass der Gottlosen so gut geht. Sie sind ja überhaupt nicht wie Spreu, sind überhaupt nicht wie Abfall. Es wird denen geht es ja prima und blendend. Und in seinem Psalm 73, Vers 16 bis 20, hat er aber so einen Punkt, wo er merkt, dass er eben den Blickwinkel von Gott muss bekommen. Nicht seine menschliche Sicht auf das, was er sieht, bringen, sondern Gottes Sicht, mit Gottes Augen das probieren zu sehen. Und ich lese euch das noch vor, Psalm 73, 16 bis 20. Deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht, aber das war mir zu schwer. Bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und stürzt sie ins Verderben. In einem Augenblick sind sie fort und ihr Ende wird schrecklich sein. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, wirst du sie auslöschen, Herr, wenn du dich erhebst. Wir können uns jetzt fragen an dem Morgen, wenn wir jetzt den Psalm 1 so anschauen, zu welcher Gruppe gehöre ich? Ich glaube, das weiss jeder, ohne dass er da groß nachdenken muss. Zu welcher Gruppe von Menschen gehörst du, gehöre ich? Gehören wir zu den Gottlosen, die losgelöst von Gott leben wollen? Ohne Gott wollen wir unser Leben bestreiten? Oder gehören wir zu denen, die glücklich genannt werden in diesem Psalm? Die das Leben mit Gott führen, die verwurzelt sind beim Wasser. Fragen wir uns doch das und überlegen vielleicht, was können wir da für Schlüsse daraus ziehen. Jetzt ist es ja so, wenn wir das ein bisschen umsetzen wollen, in die Praxis. Jetzt haben wir ein bisschen Theorie gehabt. Wir haben das wunderbare Bild vom Baum. Oder? Der Glückliche, der mit Gott lebt, ist wie ein Baum. Nun ja, eben wie ein Baum. Wenn ich jetzt da stehe, sehe ich ja einen Mensch und nicht einen Baum. Oder? Bei einem Baum sind die Wurzeln automatisch ins Erdreich, gehen sie runter. Und wenn er eben an dem Flussufer gepflanzt ist, dann kommt die Flüssigkeit automatisch rein, das Wasser. Das wird aufgesaugt von den kleinsten Würzeln und geht einfach in den Stamm und in die Äste und in die Blätter und dann gibt es Früchte. Nur habe ich ja keine Wurzeln und das kommt da unten nichts rein. Da ist dann die Frage, wie komme ich dann zu dem Wasser, das ich brauche, wenn ich an so einem Baum bin? Es geht ja nicht nur darum, dass ich mich nicht prägen lasse, von den Gottlosen um mich herum, wie wir im Vers 1 gehört haben oder gelesen haben, was der eben nicht macht, dass er sich nicht prägen lässt von den Menschen, die losgelöst von Gott leben wollen, sondern dass eben das Wasser, das da ist, das der Baum braucht, dass ich auch entdecke, woher das Wasser kommt und dass ich den Wunsch habe, das auch in mich aufzusaugen. Wenn wir jetzt Jeremia 17, 13 lesen, dort ist ein paralleles Bild wird gebraucht, eigentlich genau das gleiche Bild wird gebraucht im Jeremia 17 für das mit dem Menschen, der eben am Ufer gepflanzt ist, genau und grünt und Früchte bringt, genau. Und weiter unten heisst dann, wer die Quelle von dem lebendigen Wasser ist. Ich bleibe jetzt einfach mal im Alten Testament drin. Nicht da im Neuen. Nicht ins Neue, das kommt dann später noch. Wer sich von mir löst, Vers 13 ist das, Jeremia 17, 13, B. Wer sich von mir löst, wird scheitern und wer von dir abfällt, dessen Name wird in den Staub geschrieben sein und schnell vergehen. Denn er hat den Herrn verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Also das lebendige Wasser finden wir nur bei Gott, bei unserem Herr. Jetzt geht es ja darum, eben, wie kann ich denn das Wasser in mich aufnehmen? Das Wort von Gott, das wir wissen. Wie kann ich Gott kennenlernen? Wie kann ich wachsen in der Beziehung mit ihm? Gut, es geht nicht darum herum, die Beziehung zu Gott zu pflegen, so wie wir es gehört haben beim Josua. Nämlich, dass wir uns mit den Anweisungen von Gott beschäftigen. Also wenn ich will wachsen und das Wasser, so wie der Baum, in mich will aufnehmen, dann muss ich den Wunsch haben, nachdem, dass das Leben, die Beziehung mit Gott kann wachsen. Dass die Bibel in meinem Alltag eingebaut ist, dass sie einen Platz hat in meinem Alltag. Manchmal fragen wir uns vielleicht, warum dieses und jenes schief läuft und denken nicht daran, wie wenig Zeit, dass wir investieren in die Pflege zur Beziehung mit Gott. Regelmäßiges Bibelstudium oder das Bibel lesen ist eigentlich, ja, das kann man nicht streichen. Helfen kann da natürlich auch Studienbibel, auch gute Bücher, die einem die Bibel können erklären an schwierigen Stellen. Wir brauchen da auch Gemeinschaft mit anderen Christen, wo wir uns treffen im Gottesdienst oder in der IG oder ja, wo wir zusammen sind und über Gottes Wort uns austauschen. Wir brauchen da Zeit fürs Gebet. Was ich gemerkt habe in meiner Teenie-Zeit, habe ich mal gedacht, ja, immer das mit dem Morgen früh aufstehen, das ist eine schwierige Sache. Jetzt probiere ich doch einmal eine stille Zeit am Abend zu machen. Gut, es ist ja nicht vorgeschrieben, dass man das muss am Morgen machen. Man hat zwar viele schöne Bibelverse, die das einem empfehlen, aber es ist jetzt nicht so, dass es steht irgendwie in den 10 Geboten, man muss am Morgen stille Zeit machen, und zwar eine Stunde, und darunter zählt es überhaupt nicht. Sondern eben, genau. Auf jeden Fall habe ich das probiert. Und so ab und zu hat es einmal geklappt, dass ich dann, in der Lehre ist das gewesen, nach dem Ablauf am Tag heimgekommen bin und dachte, wohl, jetzt lese ich noch die Bibel. Genau. Und bete noch schnell. Genau. Aber, also, um jetzt euch die Länge zu ersparen und ein bisschen abzukürzen, das hat das für mich nicht geklappt. Ich habe einfach gemerkt, wenn das, was mir eigentlich wichtig ist in meinem Leben, am Ende vom Tag kommt, dann ist der Tag gelaufen. Ich weiß, es gibt andere, die da kein Problem haben, aber für mich hat das einfach nicht funktioniert. Und ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich mir am Morgen Zeit nehme und Zeit opfere, also es klingt eigentlich schrecklich, weil ich meine, wenn ich denke, was Gott für mich geopfert hat, dann ist das überhaupt kein Opfer, dann ist es genial, dass ich mit ihm Zeit verbringen am Morgen früh. Aber manchmal sind die Augen doch noch ein bisschen schwer. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, das an erste Stelle zu setzen vom Tag. Einmal für mich und ich weiss es von anderen auch. Und wenn wir uns die Zeit nehmen, um einfach die Bibel zu lesen, uns zu füllen von dem, Gemeinschaft, Beziehung mit Gott zu pflegen, einfach einmal da zu sitzen, mit Gott zu schwätzen. Einfach Zeit haben mit ihm. Das finde ich mega bereichernd. Ich habe das gemerkt, zeitweise habe ich einfach Gott danke, dass du mich gerettet hast, dass ich das Kind bin. Und dann habe ich angefangen, meine Listen abzurattern, was ich alles will. Also es war ja nicht nur alles für mich, sondern auch für andere. Aber es ist immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen der Selektor-Automat, da man kann Zeug rauslassen kann. Das will ich und das will ich und das will ich auch und so weiter. Und ich habe gemerkt, seitdem ich angefangen habe, bewusst einfach mal mit Gott sitzen in der Stube und einfach mal ein bisschen schwätzen und austauschen. Wie genial das ist, einfach Zeit zu verbringen mit ihm. Und Gott hat uns nicht ein langweiliges Leben versprochen, sondern wir wissen aus Johannes 10, Vers 10, dass das Leben, das wir als Menschen mit Gott dürfen haben, ein Leben im Überfluss ist. Wenn wir in der Gemeinschaft mit ihm leben, wenn wir Beziehung zu ihm pflegen, dass das Leben überfließen darf. Dass es nicht ein langweiliges, verdröchendes Leben ist, wie so ein verkrüppeltes Sträuchchen irgendwo in der Wüste, sondern dass es ein grünender Baum darf sein, der anderen auch zum Segen darf sein. Mir ist das Beispiel von dem Josua so ein wichtiges Bild auch für meinen Alltag geworden. Es mag noch so viel Arbeit geben, es mag noch so viel Zeug geben, wo ich weiss, es erwartet mich im Büro, dieses und jenes kommt, aber einfach die Zeit mit Gott zu haben. Sich von ihm zu fühlen, jeden Tag neu. Das hilft, dass wir am Wasser sind, dass wir unsere Wurzeln, unseren Stamm, unsere Äste und Blätter und so weiter, dass das darf wachsen. Wenn wir jetzt kurz zusammenfassen, wir haben die Gottlosen gesehen und die Beurteilung von Gott, sie sind wie Spreu. Wir haben die Glücklichen gesehen, die mit Gott leben, die Gottesfürchtigen oder die Gerechten, wie sie auch genannt werden, die wie ein Baum sind, der am Wasser gepflanzt ist, der grünt und wächst und wächst und wächst. Jetzt, Timo, könntest du mir noch bitte das Letzte noch geben? Genau. Ist mein Wunsch mit dieser Frage, bist du gepflanzt am Wasser? Ich wünsche mir für uns alle, die wir da drin sind, dass wir dürfen gepflanzt sein am Wasser, dass wir bei Gott dürfen daheim sein und dass unser Leben aus der Kraft von Gott lebt. Dass wir das Wasser, das er für uns ist, dass das wirklich durch uns darf durchfliessen. Und dann, genau dann können wir nämlich so wie so ein Baum sein, der trotz Dürre, und ihr habt es gesehen, Tansania, also das war kein Witz gewesen und nicht ein Beschiss. Also die Bäume sind in der grössten Trockenzeit so grün. Sonst mit der Tastri fragen, sie haben mir ein Foto gemacht. Und dann, wenn wir nämlich gepflanzt sind bei Jesus, kann sein, was kommt. Es kann stürmen, es kann schönes Wetter sein und alles. Wir dürfen grün bleiben. Dürfen das Licht sein, auch für andere Menschen um uns herum, die uns auch sehen, in unseren freudigen Momenten, in unseren schwierigen Momenten, die sagen, hey, wie machst du das? Ich kann sagen, ich kann es nicht. Ich kann es nicht, ich bin es nicht. Es ist das Wasser, das ich habe. Es ist Jesus, den ich kenne. Ich werde euch zum Schluss noch Johannes 7, Vers 37, B und 38 lesen und mit dem abschliessen. Dort heißt es, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Ich werde noch beten. Vater im Himmel, ich werde dir Danke sagen für deine Liebe zu uns. Danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt hast, um für uns zu sterben am Kreuz. Dass der Weg zu dir, im Vater im Himmel, wieder hat dürfen frei werden, dass wir zu dir dürfen zurückkommen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du das da hast. Und danke, dass du in Beziehung zu uns willst leben. Herr Jesus, dass wir nicht hoffnungslos in der Wüste umeinander irren, sondern dass wir doch dürfen sein, wie so ein Baum, der gepflanzt ist am Wasser, der verwurzelt ist, der in Beziehung zu dir und aus der Beziehung zu dir lebt. Herr Jesus, sag du mit uns allen da drin. Leite uns durch den Tag, durch die kommende Woche. Hilf uns, dass wir uns daran erinnern, was dein Wort sagt. Und dass du uns doch immer wichtiger wirst, Herr. In unserem Alltag, dass wir unsere Prioritäten richtig setzen, Herr. Wenn viel ansteht, dass wir mit dem vielen zu dir kommen zuerst und uns bei dir abladen. Herr Jesus, danke für deine Liebe für uns, für deine Treue und dass du uns nie allein hast. Amen.